Deutschlandfunk, Kultur heute.
Berlin plant eine Beratungsstelle gegen Antisemitismus in der Kultur. Wie das funktionieren soll, dazu gleich mehr. Außerdem zweimal Kunst in dieser Sendung, Van Gogh in London und Albert Oehlen in Hamburg. Ich bin Anja Reinhardt, einen schönen guten Tag. Zuerst aber geht es auch bei uns um den Haushalt für 2025. Kulturpolitik für die Zukunft. So nennt Kulturstaatsministerin Claudia Roth ihren Vorschlag für Kulturausgaben für das Jahr 2025. Wer sich das genauer anschaut, der muss zu dem Schluss kommen, dass Roth die Zukunft vor allem in den großen Institutionen sieht. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz bekommt zu den mehr als 340 Millionen für dieses Jahr nochmal 17 Millionen für das kommende. Die Förderung der Bundeskulturfonds dagegen wird um fast die Hälfte gekürzt, wogegen die Literaturhäuser heute mit einem offenen Brief protestierten, die für das Bündnis internationaler Produktionshäuser, dazu gehören renommierte Häuser der freien Szene, die wird auf Null gesetzt. Eine komplette Streichung betrifft auch die Deutsch-Russische Geschichtskommission, die bislang mit 400.000 Euro gefördert wurde. Ein verhältnismäßig kleiner Posten also. Die Kommission wurde 1997 gegründet, um die deutsch-russische bzw. deutsch-sowjetische Geschichte gemeinsam zu erforschen. Seit Russland vor 2,5 Jahren die gesamte Ukraine angegriffen hat, ist die Zusammenarbeit in der Kommission allerdings ausgesetzt. Stefan Kreuzberger, Zeithistoriker an der Universität Rostock und Autor des Buches Das deutsch-russische Jahrhundert, ist Mitglied dieser Kommission. Ich habe ihn zunächst gefragt, wie die Kommission vor allem in den letzten 2,5 Jahren gearbeitet hat.
Es geht darum, gemeinsame Probleme, Konfliktfelder der deutsch-sowjetischen, der deutsch-russischen Beziehungsgeschichte im 20. Jahrhundert gemeinsam aufzuarbeiten, zu diskutieren und das nach den Grundlagen der Freiheit der Wissenschaft, den offenen Dialog zu führen, die Kontroverse zu führen. Und das ist natürlich im Staate Putins und auch mit den dortigen offiziellen Mitgliedern dieser Kommission, die natürlich im Auftrag dieses Regimes natürlich auch die Aufgaben und Positionen wahrzunehmen haben, so nicht mehr fortzuführen.
Wir haben bei Kulturstaatsministerin Claudia Roth nachgefragt. Ein Sprecher sagte dem Deutschlandfunk, derzeit spricht leider nichts dafür, ich zitiere hier, dass eine gemeinsame Arbeit der Kommission in absehbarer Zeit wieder aufgenommen werden könnte. Herr Kreuzberger, ist das nicht eine logische Konsequenz, dass die Förderung ausgesetzt wird von 400.000 Euro?
Nicht, dass man die Förderung aussetzt. In der Tat, nicht mit der Zusammensetzung der russischen Zusammensetzung und der russischen Seite, die staatlich bestellt ist im Staate Putin, kann die Arbeit fortgeführt werden. Das wollen wir auch nicht. Das haben wir sehr, sehr früh zu verstehen gegeben, indem wir also unmittelbar nach dem Krieg eine klare Position bezogen haben, schon früher als Memorial im Jahr 2022 im Januar verboten worden war, haben wir ebenfalls eine klare Position bezogen innerhalb der Kommission, dass wir das entschieden ablehnen würden. Was wir tun und was wir wollen im Zuge einer Neukonzeption, die dem Ministerium im Übrigen bekannt ist seit über einem Jahr und die wir jetzt nochmal nachgeschärft haben vor wenigen Wochen und unsere programmatische Ausrichtung für das Jahr 24 und auch 25 daraufhin vornehmen wollen. Wir wollen den Dialog in dem Sinne mit Exilhistorikern, die in Deutschland und sehr viele russische Historiker sind gezwungen, ins Exil zu gehen und leben zwischenzeitlich in Deutschland. Russische Nachwuchswissenschaftler, mit diesen Leuten, mit denen wir nach den Prinzipien seinerzeit, wie sie in den 90er Jahren definiert worden sind, den freien Diskurs, nach den Prinzipien Freiheit der Wissenschaft wahrnehmen können. Mit diesen wollen wir zusammenarbeiten und haben hierfür beispielsweise auch für diesen Dialog ein klares Fellowship-Programm, ein Stipendienprogramm aufgelegt, das jetzt auch ausgezahlt wird aktuell. 4 Stipendien, 3 davon werden an frühere Memorialmitglieder vergeben, die nicht mehr in Russland arbeiten können. Sie sehen also, wir sind sehr wohl natürlich auf Dialog hin orientiert, nur mit einem anderen Teil.
Wenn ich Sie richtig verstehe, Herr Kreuzberger, die Zusammenarbeit findet nach wie vor statt, nur eben nicht mehr mit den in Russland offiziellen Institutionen?
Mit einer neuen Öffentlichkeit, einer Gegenöffentlichkeit von Exilhistorikern, die zu einem Großteil in Deutschland leben. Wir wollen im Grunde auf diese Art und Weise auch künftige potenzielle Multiplikatoren schaffen, vor allen Dingen für eine Zeit in einem Nach-Putin-Russland.
Wie würden Sie das als Zeithistoriker beurteilen, Herr Kreuzberger, mit dem gegenwärtigen Kontext eines russischen Angriffskrieges auf die Ukraine und den geschichtsrevisionistischen Angriffen auch von Russland, die auch bis nach Deutschland durchdringen, was eine Auflösung der Kommission dann zur Folge hätte?
Es ist mir vor dem Hintergrund, das Sie gerade geschildert haben, geradezu unbegreiflich, wie man Putin einen solchen Dienst erweisen kann, indem man zumindest den deutschen Teil der deutsch-russischen Geschichtskommission lahmlegt mit seiner Arbeit, die er leisten möchte, den Dialog mit der Gegenöffentlichkeit im Staate Putins, mit Exilhistorikern zusammenzuarbeiten, öffentlichkeitswirksam also auch dieser geschichtsklitternden Maßnahmen des Putin-Regimes in Deutschland also auch entgegenzuwirken, indem wir beispielsweise auch Lehrerhefte, Schulmaterialien mit Blick auf die neuralgischen Punkte der deutsch-russischen Beziehungen also auch auflegen wollen. Das heißt, in Zeiten, in denen Putin einen vernichtenden und menschenverachtenden Angriffskrieg gegen die Ukraine führt, in der die Zivilgesellschaft in Russland systematisch unterdrückt wird und in der vor allen Dingen auch die deutsche Öffentlichkeit, die breitere deutsche Öffentlichkeit durch Fake News und durch Geschichtsklitterung in einer hybriden Kriegsführung gespalten werden soll und mit AfD und machen wir uns nicht vor, auch Bündnis Sahra Wagenknecht sehr wichtige Bündnispartner natürlich in dieser Politik hat. In einer solchen Zeit wird die Möglichkeit im Keim erstickt, dass eine Kommission, die hier öffentlichkeitswirksam auch dagegen steuern möchte, Angebote unterbreiten möchte, um diese Art von Geschichtspolitik der russischen Seite zu konterkarieren, wird uns die Arbeitsgrundlage entzogen. Und mit Verlaub, das kann ich nicht nachvollziehen. Und ich kann nur nachdrücklich an die Staatsministerin Claudia Roth appellieren, damit sie diese Entscheidung, uns die Arbeitsgrundlage zu entziehen, grundlegend überdenkt und revidiert.
Sagt der Zeithistoriker Stefan Kreuzberger, Mitglied der Deutsch-Russischen Geschichtskommission, deren Förderung die Kulturstaatsministerin auf Null gesetzt hat. Nachdem Berlins Kultursenator Joe Cialo mit seiner Antisemitismus-Klausel gescheitert ist, will er jetzt Fördermittel für eine Beratungsstelle gegen Antisemitismus für den Kulturbetrieb freigeben. Ob diese Beratungsstelle bewilligt wird, hängt vom Interesse ab. Es würde allerdings verwundern, wenn es das in Berlin nicht gäbe, wo zum Beispiel Ausstellungen von Pro-Palästina-Aktivisten massiv gestört wurden. Cialo selbst wurde erst gestern bei der Wiedereröffnung eines Kunstzentrums bedrängt. Unsere Landeskorrespondentin Claudia van Laak berichtet aus Berlin.
Nein, die Lage hat sich noch nicht beruhigt. Erst gestern Abend haben pro-palästinensische Aktivisten Berlins Kultursenator Joe Cialo bedrängt. Mit einer Rede wollte er das sanierte Zentrum für Kunst und Urbanistik wieder eröffnen. Da drängten etwa 40 Aktivisten auf die Bühne, zündeten Pyrotechnik, warfen Gegenstände nach ihm. Nur unter Polizeischutz konnte der CDU-Politiker die Veranstaltung verlassen. In dieser aufgeheizten Stimmung braucht die Kultur Vertrauen aus der Politik und kein Misstrauen, sagt Janina Benduski, Vorstandsmitglied der Berliner Kulturkonferenz. Viele Kulturinstitutionen setzten sich schon lange mit dem Thema Antisemitismus auseinander.
Also ich denke, dass diese Unterstellung, dass da etwas Gefährliches sein könnte, inklusive den Überlegungen, wie das jetzt juristisch zu kontrollieren sein könnte, dass da irgendwelche Sachen sind, dass das in einen freiheitlich orientierten Kulturbereich nicht unbedingt positiv hineinstrahlt.
Der Kultursenator hatte verstanden. Statt Kontrollen in Form einer Antisemitismusklausel, nun also Angebote und Fördergelder gegen Antisemitismus. Der Ende letzten Jahres verabschiedete Doppelhaushalt sieht dafür pro Jahr 10 Millionen Euro vor. Das Haus der Wannsee-Konferenz und die Topographie des Terrors erhalten mehr Geld vom Land. Ein sogenannter Aktionsfonds wurde ausgeschrieben. Kultursenator Joe Cialo.
Wir handeln aktiv im entscheidenden Kampf gegen Antisemitismus hier in Berlin. Unter den Bewerbungen für unseren Aktionsfonds befinden sich beeindruckende Initiativen wie Black Jews, Beda Israel und Antisemitismus in der Clubkultur entgegenwirken.
Dies ist eine Sprachnachricht des Kultursenators. Ein lange geplantes Interview mit dem Deutschlandfunk hat Cialo kurzfristig abgesagt. Nachfragen waren also nicht möglich. Etwa 1 Million Euro stehen für eine neue Beratungsstelle gegen Antisemitismus zur Verfügung. Sie soll allen in der Kultur tätigen, einzelnen Künstlern oder Kulturmanagern, aber auch Projekten und staatlichen Institutionen kostenfreie Angebote machen. Dazu gehören die Vermittlung von Trainings und Schulungen, Krisen- und Interventionsmanagement bei antisemitischen Vorfällen oder auch Beratung bei der künstlerischen Programmentwicklung. Die Intendantin des Internationalen Literaturfestivals Berlin, Lavinia Frey, steht dieser Idee positiv gegenüber.
Ich begrüße alles, was es unterstützt, dass man sich mit dem Thema auseinandersetzen kann. Sehr viele Kollegen machen das eben seit Jahren. Aber warum nicht noch was mehr? Und sich auch dort wieder verbinden und verknüpfen und austauschen. Also ich glaube, das ist auf alle Fälle hilfreich.
Nicht alle Akteurinnen und Akteure sehen die Idee einer Beratungsstelle gegen Antisemitismus im Kulturbereich so positiv wie Sie. Janina Benduski von der Berliner Kulturkonferenz hat drei Bedenken. Erstens sei die Ausschreibung sehr kurzfristig gewesen. Zweitens sehr breit angelegt. Außerdem habe die Kulturverwaltung gar kein Konzept. Dies mussten die Bewerber selber vorlegen.
Dass wir so ein bisschen gespannt sind, welche Struktur das überhaupt leisten kann. Und drittens hatten die Kulturverbände eigentlich immer dafür plädiert, die Arbeit bereits existierender Strukturen, die in dem Feld unterwegs sind und die echt zum Teil unter sehr prekären Bedingungen richtig viel arbeiten, das besser finanziell zu unterstützen. Und es wird in Teilen durchaus bezweifelt, ob es eine gute Idee ist, dass man noch mal etwas Neues baut.
Kritik an der von der CDU geführten Kulturverwaltung kommt nicht nur aus den Institutionen selber. Auch die Opposition im Abgeordnetenhaus und sogar der Koalitionspartner SPD sind unzufrieden. Unprofessionell und schleppend agiere die Kulturverwaltung, ist da zu hören. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Raed Saleh ist sauer.
Mich ärgert das sehr und ich erkenne nicht wirklich dort die Linie. Ich erkenne kein Konzept und ich wünsche mir auch etwas mehr Engagement, ehrlich gesagt, in der Kulturverwaltung, wenn es darum geht, ernsthaft an die Sache ranzugehen.
Über die geplante Beratungsstelle für Antisemitismus in Berlin berichtete Claudia van Laak. Wer Van Gogh liebt, für den ist das Amsterdamer Van Gogh Museum eine Schatztruhe. Auf mehreren Etagen kann man dort die Entwicklung des Malers anhand von 200 Gemälden und über 400 Zeichnungen nachvollziehen. So viel Van Gogh gibt es nirgendwo. Allerdings zeigt die National Gallery in London ab morgen eine Ausstellung mit Werken des Malers, die es in dieser Zusammenstellung wohl auch vorerst nicht mehr geben wird. Mit mehr als 60 Werken unter dem Titel Poets and Lovers. Unsere Korrespondentin Christine Heuer hat sie schon gesehen.
Zu ihrem 200. Geburtstag schenkt die National Gallery den Besuchern ihre erste große Van Gogh-Ausstellung überhaupt. Fast ausschließlich mit Bildern aus seiner Zeit in Südfrankreich. Dort vollendete der Maler zwischen Februar 1888 und Mai 1889 seinen ganz und gar einzigartigen Stil, sagt die Van Gogh-Expertin und Gastkuratorin Cornelia Homburg.
Das ist die Zeit, in der er wirklich seine eigene Identität als moderner Maler entwickelt und da auch ganz, ganz deutlich die Expressivität des Pinselstrichs gebraucht in dem Zusammenhang mit der Farbe, diesen Kontrasten, der Intensität der Farbe. Und das macht ihn natürlich unik.
Van Gogh Klassiker satt in den 6 Räumen der Ausstellung. Vom Gelben Haus über Van Goghs Stuhl, sein Schlafzimmer, den Sämann, die Sternennacht über der Rhone bis hin zu den Sonnenblumen. Ein Gang durch die Schau ist wie ein Wiedersehen mit alten Bekannten. Warum aber der Titel Poets and Lovers?
Poets, Poesie, der Dichter, die Liebenden, der Liebhaber, das sind alles Themen, die sind ganz wichtig für Van Gogh während seiner Zeit im Süden.
In Arles und Saint-Rémy malt Vincent van Gogh die Landschaften der Provence, seine Freunde und Bekannten. Seine Motive stehen aber nicht für sich, sondern er lädt sie mit Bedeutungen auf, die weit über das Abgebildete hinausweisen.
Oft wird gesagt, dass Van Gogh die Natur malt, wie er sie vorfindet. Die Menschen, die er sieht, die malt er. Und gerade im Süden Frankreichs ist das eigentlich gar nicht wahr. Er inspiriert sich durch die Landschaften, durch die Motive, durch die Menschen, die er sieht. Aber dann erzählt er uns Geschichten. Er gebraucht seine Fantasie, um neue Welten zu kreieren.
In seinem Geist lässt er durch den kleinen Park in Arles Renaissance-Dichter wandeln. Sein Malerfreund Eugène Bosch erinnert ihn an Abbilder von Dante. So wird er zum Dichter in Van Goghs provenzalischem Kosmos. Der Leutnant und Frauenheld Paul Eugène Millier taucht mehrfach auf, nicht allein im Porträt Der Liebhaber, sondern auch als Flaneur in anderen Bildern, immer in Uniform, meist an die Seite einer Frau geschmiegt. Van Gogh transzendiert, was er sieht, und hat dabei immer das Ziel, Gefühle zu erwecken. Oft setzt er dafür auf Komplementärfarben. In Sternennacht über der Rhone strahlen die Sterne Zitronen, die Laternen buttergelb durch die verschiedenen Blautöne von Himmel und Fluss. Man möchte versinken in der satten Harmonie des Gemäldes.
Er braucht nicht nur die Sterne im Himmel und die wunderbaren Lichter und die Reflexionen auf dem Wasser, also eine wunderbare Atmosphäre, aber er sagt ganz explizit, ich habe da ein Liebespaar hineingebaut. Und diese Assoziation von Liebe mit einer romantischen Sternennacht, das sind Dinge, die will er gerne erwecken.
An anderer Stelle setzt die National Gallery um, was Van Gogh selbst für eine Ausstellung geplant hatte. Ein Triptychon, in dem zwei Versionen der Sonnenblumen das Porträt von Madame Roland rahmen. Van Gogh malte die Frau des Postmeisters von Arles als idealtypische Mutterfigur mit der Hand an der Wiege. Die Sonnenblumen auf gelbem Hintergrund hat das Museum in London vor 100 Jahren selbst erworben. Das Bild Sonnenblumen auf blauem Hintergrund ist eine Leihgabe des Philadelphia Museum of Art. Wo waren die beiden Bilder zuletzt vereint?
Im Atelier. Und wir glauben, das war das letzte Mal, dass sie zusammen gesehen worden sind.
Man kann sich kaum satt sehen an der Fülle und Farbe dieser Van Gogh-Schau. Die National Gallery bewirbt Poets and Lovers als Jahrhundertausstellung. Es ist keine Übertreibung, weil die in London präsentierten Bilder große Freude bereiten und weil sie in dieser Zusammenstellung vielleicht nie wieder zu sehen sein werden.
Es gibt also mehrere Bilder, die noch nie ihr Museum verlassen haben. Oder auch Sammler. Wir haben Bilder, die sind seit 1990 nicht mehr im Publikum gewesen. Zum Beispiel der Garten der Dichter. Der wunderbare Courtyard vom Hospital in Arles in Winterthur. Das hat noch nie die Wände des Museums verlassen.
Da muss man hin zur Van Gogh-Ausstellung in der Londoner National Gallery, findet unsere Korrespondentin Christine Heuer. Und bei der nächsten Ausstellung geht es eindeutig auch um die Frage des guten Geschmacks. An dem hat der Künstler Albert Oehlen, der in wenigen Tagen seinen 70. Geburtstag feiert, konsequent und mit großer Absicht vorbeigemalt. Die Bilder, die ab heute in der Hamburger Kunsthalle gezeigt werden, sind da keine Ausnahme. Vorlage sind nämlich Computerbilder aus den 90er Jahren, aus der digitalen Steinzeit sozusagen. Was Oehlen daraus macht, das weiß unser Kunstkritiker Carsten Probst.
Bei einem Stipendienaufenthalt in Los Angeles stieß Albert Oehlen 1990 an einem Kiosk auf eine Computerzeitschrift. Darin fand sich ein Artikel über Computerbilder. Das war das Schlüsselereignis. Rückblickend betont er, sich überhaupt nie für Computer oder die Technik oder die Programme als solche interessiert zu haben.
Ich hatte aber nur dieses Wort im Kopf und dachte, ich probiere mal einfach, was passiert. Und dann war es eben so, dass da ein Freund von mir, der Linguist ist, sich den Texas Instruments Laptop gekauft hat, der erste war auf dem Markt. Und den sah ich da und dachte, oh, das ist aber ein feines Spielzeug und will ich auch. Und dann habe ich da einfach ein paar Doodle-Zeichnungen drauf gemacht. Also mit ein paar meine ich 3 oder 4. Und das war dann die Quelle für fast alle dieser schwarz-weißen Computerbilder.
Diese Zeichnungen vergrößerte Oehlen dann per Siebdruck um ein Vielfaches auf ein Format, das traditioneller Tafelmalerei entsprechen würde, und sah dabei sofort, dass diese Bilder eigentlich überhaupt keine Kunst waren.
Ich habe diese Pixel gesehen, die bei einem halben Zentimeter rauskommen und habe mich dann sofort entschieden, das kann jetzt nicht die Ästhetik sein, aufgrund derer ich das mache. Also ich kann jetzt nicht sagen, das gefällt mir, weil es diese Ästhetik hat. Nee, diese Pixelung, das ist zu billig und da passiert ja auch überhaupt nichts. Und dann habe ich mich einfach dahingestellt und mich in die Position begeben, halt, der Computer kommt bis dahin und jetzt übernehme ich.
Damit positionierte sich Albert Oehlen zugleich gegen künstlerische Experimente kybernetischer oder mathematisierter Kunst, die schon seit den 1960er Jahren betrieben wurden, die aber in das Verständnis von Kunst zur damaligen Zeit noch überhaupt keinen Eingang gefunden hatten. Oehlen jedenfalls ging es um das Gegenteil. Das entsprach einer Grundhaltung seiner sogenannten Bad Paintings, bei denen er Bilder oft als parodistische Nachahmung traditioneller Malereimodelle verwendete. Die großformatigen Computerbilder wirken gestisch oder abstrakt, aber sie basieren ausschließlich auf willkürlichen Korrekturen defizitärer Maschinenprodukte. Sie zitieren nur die geometrischen oder teilweise abstrakten Formelemente früher Grafikprogramme. Ihr suggestives Erscheinen im großformatigen Leinwandformat simuliert lediglich eine Aussage, die es aber gar nicht gibt. Zartheit und Grobheit, Farbe und Unbestimmtheit und unter all dem ein Grundton von Hysterie. So beschreibt Albert Oehlen selbst sein Interesse an diesen Kunstsimulationen aus Computerprogrammen.
Da diese Programme sich ja rasend schnell entwickelt haben und es nicht darum ging, da irgendwas rauszuholen, was die Technik mir ermöglicht, war das dann auch gut, dass ich es dabei gelassen habe. Und dann habe ich zwar noch länger daran gemalt, also noch viele Jahre, aber das Quellmaterial ist alles aus diesem Moment.
Die meisten der hier gezeigten insgesamt 20 großformatigen Gemälde der Ausstellung gehen stereotyp auf die schwarz-weißen Ausdrucke des Ausgangsmaterials in den 90er Jahren zurück. Punkte, kurze Linien, angedeutete Bildelemente, manchmal eine Art Bildrauschen oder auch Symbole wie ein Gehirn tauchen ab und zu in immer neuen Kombinationen auf. Mitunter probiert Albert Oehlen Farbvariationen, wie etwa den computergenerierten Farbton Fleisch oder eine Programmvariante, die Fingermalerei simuliert und zu Ergebnissen führt, die sich tatsächlich der menschlich-gestischen Malerei anzunähern scheinen. Eben immer da, wo die Simulation von Malerei in eine echte Täuschung übergeht, wo quasi aus Bad Painting Good Painting wird, da erreichen Oehlens Computerbilder zugleich auch ihre allergrößte räumliche Prägnanz. Und das ist sicherlich kein Zufall.
Computerbilder von Albert Oehlen in der Hamburger Kunsthalle, Carsten Probst berichtete. Charlotte Knobloch, ehemalige Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland, wird Gastprofessorin an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Die Kulturmeldung von Henning Hübert.
Die 91-jährige Holocaust-Überlebende beginnt ihre Gastprofessur am 31. Oktober mit der Fragestellung: In Deutschland angekommen? Charlotte Knobloch sieht ihre beiden Vorträge als Möglichkeit, dem ins Stocken geratenen Gespräch zwischen der jüdischen Gemeinschaft und der Mehrheitsgesellschaft einen neuen Impuls zu geben. Erst diese Woche hatte Charlotte Knobloch auf die Absage einer Ausstellungseröffnung im Münchner NS-Dokumentationszentrum reagiert. Nach den Schüssen des Attentäters vom 5. September auf Polizisten, das Zentrum und aufs israelische Generalkonsulat sagte sie: Unsicherheit und Verunsicherung nehmen auch in München zu, und was einst selbstverständlich möglich war, muss jetzt mühsam abgewogen werden. Für Doku-Zentrum-Leiterin Mirjam Zadov gehen Rechtsextremismus und Islamismus Hand in Hand. Sie sagte, dass Emra I. auf das Haus geschossen habe, das an der Stelle des Braunen Hauses steht, der ehemaligen Parteizentrale der NSDAP. Mirjam Zadov heute in der Süddeutschen: Symbolischer geht es nicht. Auch das ist der Neutöner Arnold Schönberg, interpretiert vom Künstlerkollektiv beim Festival Spannungen. An seinem heutigen 150. Geburtstag hat die Direktorin des Arnold Schönberg Centers in Wien, Ulrike Anton, im SWR die Verklärte Nacht als Einstieg in den Kosmos Schönberg empfohlen, jenseits der Zwölftonmusik.
Von Schönberg gibt es ja auch die Aussage "Learn to hear". Das Ohr lässt sich schulen und man muss nur offen sein für die Klänge, die vielleicht noch ungewohnt sind, und eben diese Emotionen muss man entdecken und es auch zulassen. Und wir hoffen sehr, dass das Jubiläumsjahr dazu beitragen wird, dass man auch wirklich das Gesamtwerk von Schönberg betrachtet und nicht nur die Zwölftonwerke, die natürlich unglaublich zentral sind in seinem Schaffen, aber ganz entscheidend natürlich der Weg dorthin.
Mehr zum Komponisten Arnold Schönberg in unserer Langen Nacht morgen ab 23.05 Uhr. Heute Abend gibt's auf allen Hörfunk-Kulturwellen der ARD Schönbergs Gurre-Lieder live aus der Elbphilharmonie. Diese bislang nur in den Sommermonaten übliche Zusammenschaltung der Kulturwellen wird die Regel schon ab 23. September. Immer montags und mittwochs ab 20 Uhr senden dann alle dasselbe Konzert. Samstags ähnlich, dann läuft nur noch eine Oper. Dienstags und donnerstags gibt's Jazz und Weltmusik. Kulturschaffende und Verbände hatten die Pläne scharf kritisiert. Für den Deutschen Kulturrat bedeutet das vor allem, dass es deutlich weniger Kultursendungen geben wird.
Das waren die Kulturmeldungen mit Henning Hubert. Um den Haushalt für das kommende Jahr geht es auch in den Informationen am Abend mit Silvia Engels. Am Mikrofon dieser Sendung verabschiedet sich Anja Reinhardt. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen Abend.